Michael, wann kommt der Neue?
Jetzt, mein Kind. Ja, ich wurde neulich tatsächlich gefragt, wann der neue Aal kommt. Und dann muss man ja auch mal den Hörerwünschen nachkommen und Aal liefern. Und ich habe gerade schon 5 Minuten gelabert, bis ich dann festgestellt hatte, das habe ich alles schon erzählt. Und ja, das ist ein bisschen doof gelaufen. Kommen wir zu anderen Dingen. Ich glaube, ich werde das diese 5 Minuten einfach ganz nach hinten packen, damit ihr schön hören könnt, wie ich mich selbst verwirre. Modernere Dinge als das Neujahr. Ich habe mir Schuhe gekauft. Das war wieder ein großes Spektakel. Ein schrecklicher Akt des Leidens und der Qualen. Und zwar ist ja mein Problem, dass ich riesige Füße habe. Heißt, so Größe 47, wenn sie sehr breit ausfallen, auch gern mal 46. Und das gibt es schon in Deutschland nicht so viel und hier noch viel weniger. Das heißt, ich war dann erstmal in so einem Übergrößenladen und hab da geguckt und die haben normalerweise nicht viel geiles Zeug. Der gute Übergrößenladen, der ist halt am Arsch der Welt. Da muss ich gleich über eine Stunde mit dem Zug hinfahren. Habe ich halt keinen Bock drauf. Und dann habe ich den neben der Arbeit halt aufgesucht, der halt nur so Gammelkram hatte, den ich eigentlich nicht mag. Der ist halt okay, um irgendwie schwarze T-Shirts zu kaufen oder sowas. Na, dann kann man da mal hingehen. Aber normalerweise mag ich den nicht. Aber der hatte ganz nette so Skater-Schuhe und habe ich die anprobiert. Und die waren dann halt so ein klein bisschen zu klein. Und dann musste ich halt fragen, so Entschuldigung, haben sie die auch in größer? Und dann sagen sie, naja, Körbe stellen, dauert aber 2 Wochen. Dann musst du es ja halt doch auf Amazon bestellen. Mach das nicht, das ist ranzig. Aber ich brauchte dringend Schuhe. Meine alten Schuhe hatten halt untenrum schon Löcher. Und es war ein regnerischer Tag. Und es war alles ekelhaft. Und ich war furchtbar genervt von meinen ewigen nassen Füßen. Und das war nicht so geil. Und ja, andere Geschichten. Natürlich gab es wieder die große Valentinstag-Schokoladen-Ausstellung. Gibt es ja hier eigentlich immer 2. Ein in dem Hankyu-Department-Store und einem im Hanshin-Department-Store. Und normalerweise gehe ich zu beiden. Dieses Jahr war es aber irgendwie nur der Hankyu. In Hanshin, als ich den Tag unterwegs war, war da noch eine so Taiwan-Essens-Ausstellung. Ausstellung, aber so Event, Veranstaltung heißt es auf Deutsch. Und da war ich dann auch noch, aber hab halt nicht die Schokolade dort genießen können, aber es war auch so schon teuer genug. Und zwar war das ganz Geile bei dem, wo ich dann war, gab's dann erstmal natürlich die Kakao and Banana Love Banana Zone. Und wie hierzulande schon etabliert wurde, bin ich ein Affe, weil ich Bananen liebe. Aber eigentlich liebe ich nur Bananensüßigkeiten und die normalen Bananen esse ich hier haufenweise, weil sie billig sind. Denn Obst ist teuer und Bananen sind billig und deswegen sind Bananen geil. Und aber das große Spektakel war dann eigentlich, dass ich Bananen-Softeis fand und das war tierisch gut, das war aber auch tierisch teuer. Und ja, das große Mysterium ist, dass es hier eigentlich kein Bananeneis gibt. Habe ich bestimmt schon mal erwähnt, aber in Japan gibt es kein Bananeneis und das ist eine Sauerei. Ich wüsste nicht, dass ich in Deutschland mal einen Eiscremeladen gesehen habe, wo es kein Bananeneis gibt. Und hier gibt es halt einfach keins. Wenn du Glück hast, kriegst du einmal, zweimal im Jahr Bananeneis im Kombini, so billigen Ramschkram. Und deswegen musste ich eben dieses dekadente Softeis kaufen für fast 1000 Yen, ja, Abzocke. Und dann gab es eben noch die obligatorische jährliche Packung Schoki. Achso, nee, vorher habe ich noch eine Bananenschokolade gekauft. Das heißt hier Paris Trois Petit Chocolat Cake with Caramel and Banana. Und Vanilla Beans steht drauf und ich weiß nicht, was das für einen Sinn ergibt, aber es war so ein viereckiges, relativ dichtes Ding mit schönem Bananengeschmack, das war sehr gut. Und dann gab es eben noch eine Packung Schokoladen, kleine hübsche Herzchen, wunderschön aussehend für viel zu viel Geld und alles mit so orangen Geschmack. Also nicht Orange, sondern Mandarine. Das ist ein wichtiger Unterschied, wie mir gesagt wurde, denn man kann gegen Orange allergisch sein, aber gleichzeitig nicht gegen Mandarine. Das sind wo andere Stoffe. Deswegen solltet ihr wissen, was euch weh tut. Und jedenfalls hier waren eben 4 so kleine Pralinen drin. Und das erste war mit so Aroma von dem Mandarinenast und das war dann mit Karamell und eben etwas Ganache, wie es hier heißt. Ich bin mir nicht so ganz genau sicher, aber das ist so glaube ich, Schokocreme oder so. Dann eben noch eins mit Aroma vom Blatt und Karamell. Und dann noch eins mit Aroma von der Blüte und eins mit Aroma vom von der Schale. Das heißt, immer so diese verschiedenen Aromen von verschiedenen Teilen des Baumes, muss man ja fast schon sagen, das eben mit Karamell und eben dieser Schoko-Gedönscreme. Und das war alles sehr cremig und lecker und ziemlich gut. In der Taiwan-Ausstellung oder Ausstellung, ist keine Ausstellung, da wird nicht ausgestellt, gab's Fressen. Habe ich so ein Ding gekauft, das sieht ein bisschen aus wie so ein zugeklappter Taco oder Pfannkuchen oder so. Das war aber eher blätterteigartig. Und da war auch irgendwie was Frühlingszwiebeln oder was drin. Und das Ganze dann gefüllt mit Ei und Käse und Schinken. Und das war super heiß und super fettig. Und verpackt haben sie es in eine Papiertüte. Und ich weiß nicht, wie man das machen soll, ohne sich komplett einzusauen und zu leiden. Einen kurzen Film-Dingsi möchte ich noch schon mal einwerfen, bevor ich zu den anderen Filmbesprechungen komme. Ich habe die Schwarz-Weiß-Version von Godzilla Minus 1 gesehen und der Film hat mir insgesamt noch weniger gefallen als beim ersten Mal. Diese ganze Nationalismus-Kacke hat mich noch furchtbarer aufgeregt, aber die Schwarz-Weiß-Version ist eigentlich die bessere. Falls das irgendwie Sinn ergibt. Also auf der einen Seite war der Film besser, weil er in Schwarz-Weiß einfach besser knallt. Sie haben auch irgendwie den Sound, glaube ich, noch ein bisschen überarbeitet und das sieht super aus. Es ist sehr bedrückend, aber insgesamt hat mich der Film mehr genervt als beim ersten Mal. Da war ich noch so ein bisschen unentschlossen, wie sehr mich das ganze Gekröse nervt. Aber beim zweiten Mal war es dann ziemlich furchtbar. Auch der Protagonist ging mir furchtbar auf den Sack mit seinem Gehabe und seinem Möchtegern-Drama, was mich überhaupt nicht berührt. Und wie die beiden weiblichen Rollen da quasi verbraten wurden, ohne irgendwas Sinnvolles zu tun. Die eine ist nur da, um hin und wieder aufs Kind aufzupassen. Die andere ist nur da, um irgendwie dem Protagonisten Motivation zu geben, für sein Land zu kämpfen. Fickt euch doch alle. Das hat mich alles furchtbar genervt. Das hat mich alles auch so sehr genervt, dass ich dann mit einem Film angefangen habe, mir Notizen zu machen. Und weil ich aber kein Papier dabei hatte, sondern nur einen Kugelschreiber, musste ich die auf meinem Arm machen und ja, mein Arm sah dann aus wie Scheiße. Ich habe auch den neuen Gundam Seed Film gesehen. Da kann ich auch nicht viel zu sagen, weil ich nichts verstanden habe, weil erstens Japanisch sau schwer war und viel passiert ist. Und ich halt die Serie nicht kenne, aber war irgendwie unterhaltsam, hat viel gekracht und war, glaube ich, gut. Aber ja, kann man nicht so viel zu sagen. Ich war noch in einem coolen Restaurant, wo es irgendwie geiles Zeug gab. Ich habe da... ich wollte da schon länger hin, aber da waren immer so lange Schlangen draußen. Also hier ist es ja üblich, dass wenn ein Restaurant voll ist, man draußen wartet. Na, da sind dann immer lange, lange Schlangen und ich habe keinen Bock auf lange, lange Schlangen. Und das war ein regnerischer Montag und da konnte ich halt mal hingehen, da hat niemand gewartet. Und ich habe dann gegessen Huhn mit Brokkoli und Pilzen in Camembert. Also das sieht aus wie Soße, aber es ist einfach geschmolzener Camembert. Und so ein bisschen Fondue-artig. Und dieses Restaurant hat halt All-You-Can-Eat-Brot. Und Da kannst du dann eben viel geiles Brot holen und in diesen geilen Käse dippen und genießen und das toll finden. Und es ist wunderbar und das war sehr schön und ich hatte da viel Spaß dran. Ein anderes komisches Restaurant, wo ich war, hat angeblich relativ japanische Küche. Das heißt, du hast erstmal den Reis mit einem rohen Ei drauf, du hast die Miso-Suppe und du hast geriebenen Rettich mit winzig kleinen Fischen drauf, was total ekelhaft ist. Aber sei es drum. Und dann gibt es ja Kushikatsu. Das heißt, das sind so verschiedene Sachen, zum Beispiel Gemüse oder Fleisch, am Stiel frittiert. Und das wurde dann hier aber in so Ei geschmissen. Ein bisschen wie das, wie man das so hat bei Katsudon. Also da ist ja quasi ein Schnitzel auf Reis mit so Ei und Zwiebeln und so Kram. Und hier ist halt nur so quasi das Topping. Und statt dem Schnitzel hast du eben dieses frittierte Zeug am Stiel da drin, was eine Riesensauerei ist und aber irgendwie ganz geil schmeckt, aber irgendwie alle total verstört und merkwürdig ist. Anderes lustiges Lebensmittel, was ich noch gefunden habe, ist ein tiefgefrorener Reisburger mit Bibimbap-Füllung. Auch ganz geil. Also essenstechnisch war ganz gut was los. Das ist schön, das hat mich sehr gefreut. Dann habe ich zum Glück auch ein bisschen Valentinstag-Schokolade bekommen von diversen, vor allem Schülerinnen. Und das hat mich auch sehr gefreut. Und ich habe über die Zeit viel zu viele Süßigkeiten gefressen. Und deswegen habe ich neulich mal wieder beschlossen, dass ich unbedingt wieder Diät machen muss und trainieren muss, also noch härter trainieren muss. Ich habe ja sowieso schon trainiert, aber mehr und härter und exzessiver. Und das ist ziemlich unangenehm und schlimm. Deswegen liege ich hier heute auch nur auf meiner Couch. Habe einen riesen Hunger, obwohl ich gerade eine riesen Portion gegessen habe, die aber irgendwie gefühlt 3 Kalorien hatte und mich nicht sehr befriedigt hat. Und mein Körper ist einfach voller Schmerz und Leid und will sich nicht bewegen. Deswegen dachte ich, kann ich hier heute ruhig mal ein bisschen liegen und dummes Zeug labern und ja, ganz cool. Aber trainingsmäßig habe ich neulich beschlossen, dass ich endlich mal anfangen muss, Klimmzüge zu üben. Und bei meinem Gewicht sind Klimmzüge eine scheiß Idee. Normalerweise kann ich einen halben ungefähr. Und jetzt habe ich das angefangen, erstmal nicht so mit so einem weiten Griff, sondern relativ dicht beisammen und die Hände nicht wie an der Stange, sondern parallel zueinander. Das heißt, das geht dann noch ein bisschen mehr auf Bizeps und so weiter, sagte man mir zumindest im Internet. Und das funktioniert ganz gut, weil ich das so mit Gummibändern zum Draufstehen habe. Das heißt, das macht alles ein bisschen leichter und je nachdem, wie viel Leid ich möchte, nehme ich eben eins mehr oder weniger. Und das geht dann ganz gut, aber es ist großes Leid und verursacht schlimme Schmerzen und das ist alles furchtbar und ich möchte eigentlich nur ganz viel Scheiße essen, aber damit hören wir auf. Ich will bis Sommer 10 Kilo abnehmen. So, das ist der Plan, das ist das Ziel. Motiviert mich, feuert mich an, los, gebt mir Liebe und Kraft. Was anderes, was mir Liebe und Kraft gab oder mir diese raubte, war der jährliche Gesundheitscheck. Soll man machen, zumindest ab einem gewissen Alter. Davor, je nach Arbeitgeber, mein Arbeitgeber verlangt das eigentlich nicht, aber kann ja nicht schaden. Ich habe zumindest mal einen Brief von der Krankenkasse gekriegt, kriegst dich ja umsonst, auch die ganzen Krebstests und so weiter. Und da eben mache ich den Scheiß mal. Und das meiste ist halt so Größe und Gewicht testen, einen Fragebogen ausfüllen, Blut abnehmen, Pipi-Test und so weiter. Aber dann für Krebs gab es natürlich noch den Kackertest, der natürlich auch so ein bisschen so, musste 3 Tage vorher 2-mal aufsammeln, nicht so schön. Und für einen anderen so Magengedönstest, natürlich wohl auch Röntgen gemacht, aber für so einen Magengedönstest, ich glaube, das heißt Barium, muss man trinken, wurde mir mal erzählt, das schmeckt ganz furchtbar und ist total schrecklich. Und ich habe so ein kleines Fläschchen bekommen und sollte das trinken und ich fand das eigentlich vom Geschmack her ganz okay. Hat sowas so ein bisschen von, also in dem Fall war es, glaube ich, Zitronengeschmack. Und das hat irgendwie was von so Proteinshakes oder so Shit. Also jetzt nicht super lecker, aber nicht so schlimm als Stichwort Proteinshakes. Ich habe vorhin mal neues Pack gekauft und das sollte Erdbeergeschmack haben und das Pulver ist einfach mal gelb und wenn du da Wasser drauf kippst, wird's pink und das ist doch irgendwie ein bisschen verstörend, aber Geschmack war ganz gut. Zeug, Chemie, gib mir mehr Chemie. Jedenfalls bei diesem Barium-Test, da süppelst du halt da so weg und dann liegst du auf so einem Tisch, der da rumgedreht wird und du selber musst dich auch noch rumdrehen. Das muss ja auch gut im Magen verteilen oder musst du da irgendwie so rumkreiseln und das ist total unangenehm. Und den Test selber fand ich nicht ganz so schlimm. Ist halt ein bisschen so, aber hinterher ist halt dein Magen erstmal komplett gefickt und du kriegst weiße Kacker und alles ein bisschen eklig und so. Und das Geilste bei diesem ganzen Testgedöns war, irgendwie war das so ein Sondertag, wo Junior Highschool Schülerinnen und Schüler eben diverse Berufe begutachten. Und bei diesem Blutabnahmetest, wer auch immer versucht, mir Blut abzunehmen, hat Probleme, das zu finden. Ne? Und ja, klappt nicht so gut. Aber dann hat sie halt, die Krankenschwester dann erst am linken Arm geguckt und ich finde da keine Vene. Probieren wir es mal rechts. Und hat sie rechts da so ein bisschen rumgestochert, kam nichts raus. Und dann hat sie links wieder rumgestochert und hat da probiert. Und die ganze Zeit guckt da eben dieses kleine Kind zu und ist wahrscheinlich für sein Leben traumatisiert von dieser Aussicht, dass ihm auch irgendwann Blut abgenommen werden muss und das eben so scheiße funktioniert wie bei mir. Armes Kind, es tat mir furchtbar leid, aber ziemlich witzig. Ja, war dann alles nicht so geil. Ich habe mir auch gedacht, ach naja, ist ja noch hier Corona-Impfung für umsonst, klopfst du da auch nochmal eine rein. Warum nicht? Kann ja nicht schaden. Es ist ja immer noch nicht vorbei. Und insofern habe ich mir auch noch gleich eine reingehauen. Und weil hier gerade auch das Wetter komplett wieder verrückt spielt, so rum, ohne im, geht mir das total auf den Kreislauf. Das heißt, ich war dahinter komplett fertig. Also das war alles nicht geil, aber ich habe es überstanden, war nicht so schlimm wie erwartet. Also gerade dieser Barium-Test, weiß nicht, wurden mir Horrorgeschichten erzählt wie sonst was. Aber ich fand es eigentlich akzeptabel, nur eben die nächsten 1-2 Tage so ein bisschen Magenprobleme. Stichwort Probleme, mein Fahrrad wurde ja auch abgeschleppt. Ne, ich fahre ja gerne mal mit dem Fahrrad zur Arbeit, gerade wenn es die Schule ist, die ein bisschen weiter weg ist. Und ich habe eigentlich immer an derselben Ecke geparkt, so beim Kombini um eine Kurve da so. Und das hat eigentlich nie wen interessiert. Da standen immer Unmengen Fahrräder rum und keine Sau stört's. Und ja, dann kamen wohl mal die Stadtbeamten und haben da mal einmal alles mitgenommen. Das heißt, das war sowieso schon weit weg von meiner Arbeit und diese Fahrradlagerplätze sind noch mal weiter weg. Das heißt, ich musste dann irgendwann eben zu diesem Ende der Welt gehen, um mein Fahrrad abzuholen, weil ich ja irgendwie meine Bewegung brauche und geizig bin. Habe ich beschlossen, ich laufe dahin. Das hat dann irgendwie 2 Stunden gedauert und dann noch mal irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit dem Fahrrad zurückfahren. Und es war wenig Freude. 2500 Yen Strafe gezahlt. Ja, parken in Japan mit dem Fahrrad ist eine scheiß Idee und ich weiß nicht genau warum. Klar, wenn sie überall so Wildparken erlauben, dann nimmt das vielleicht auch ein bisschen Überhand. Aber generell denke ich mir doch, ist es wünschenswert, wenn in so einer großen Stadt viele Leute Fahrrad fahren. Aber ich befürchte fast, die wollen lieber, dass alle mit der U-Bahn fahren und das bezahlen, weil sie geldgeile Säue sind. Ja, egal. Das sind zumindest so die Nachrichten der letzten paar Wochen. Viel mehr ist leider nicht los. Also reden wir noch mal kurz über ein paar Filme, die ich gesehen habe. Einer, der mir irgendwann ganz zufällig über den Weg lief, da hing plötzlich ein Poster. Ich habe geguckt, wer dieser Regisseur ist und dachte, oh, den kennst du, das ist nicht Nobuhiro Yamashita, der unter anderem eben Linda, Linda, Linda gemacht hat und generell, glaube ich, ein ganz cooler Typ ist. Und der hat einen Manga verfilmt, der heißt Karaoke Ko oder auf Englisch eben Let's Go Karaoke. Und da ist eben das Ding, du hast so einen Jungen, der singt in einem Schulchor und ist halt so ein normaler Schüler. Und der wird dann eben plötzlich von einem Yakuza, gespielt von Go Ayano, aufgesucht. Und der sagt so, ey, hier, mein Chef, der hat da irgendwie so Karaoke-Pläne und ich bin da irgendwie nicht so gut, kannst du mir mal helfen und Singen beibringen? Und ein bisschen widerwillig macht dieser Junge das dann und da gibt's dann eben so ein paar kleinere Komplikationen. Es ist ein sehr netter, hübscher, positiver Film, sehr lebensbejahend und freundlich. Die Yakuza sind natürlich alles nette Menschen und ja, also es ist jetzt nichts Dramatisches, mehr so ein typischer Wohlfühlfilm und das ist aber auch gut so. Ich hatte einen riesen Spaß dran. Es ist kein Linda, 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 so großartig ist er nicht, aber er hat für mich alles, was er so braucht, um mich irgendwie positiv auferstehen zu lassen aus meinem Elend. Und ja, war wunderbar, war ganz toll. Anscheinend doch überraschend ein relativ großer Erfolg und ich weiß nicht genau warum. Ich habe zumindest irgendwie versucht, so ein Pamphlet zu kriegen und das war dann schon überall ausverkauft, obwohl er gerade erst eine Woche lief oder so. Ganz merkwürdig, aber ja, Riesending, großer Spaß. Taucht bestimmt mal irgendwo auf einem Festival auf, also so die typische Komödie, die man ruhig mal irgendwo reinpacken kann. Also falls euch der vielleicht auf der Nippon Connection über den Weg läuft, ruhig angucken, ist schön. Ein Film, der mich sehr, sehr, sehr positiv überrascht hat, ist Lorelei oder Lorelei The Witch of the Pacific Ocean von zwei Regisseuren. Ich weiß nicht genau, was dieser zweite gemacht hat, aber wahrscheinlich die englischsprachigen Szenen. Das ist I don't know how to pronounce this. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Celine Gluck wahrscheinlich ist aber ein Herr. Celine klingt ja eigentlich eher wie eine Dame. Der hat aber anscheinend auch das japanische Remake von Sideways gemacht. Das ist ja ein Ding. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich wusste nicht, dass der das gemacht hat. Und der hat noch einen anderen Film gemacht mit dem Titel Persona non grata, auch ein japanischer Film, wie mir scheint, habe ich noch nie von gehört. Shinji Higuchi kennt man aber unter anderem von Shin Godzilla oder Shin Ultraman oder der Attack on Titan Realverfilmung und so weiter. Ganz großartiger Typ und der Cast ist auch Wahnsinn, da hast du so viele großartige Menschen dabei. Ich gehe mal nur so ein paar durch. Koji Yakusho, ihr kennt ihn aus zuletzt The Perfect Days. Satoshi Tsumabuki aus A Man oder World of Kanako oder hier It Comes. Ja, oder auch hier den Rage, den Daniel und ich dann doch nicht besprechen wollten. Wir haben noch Yu Kashi, bekannt aus Linda, Linda, Linda und dafür, dass sie die Ehefrau von Joe Odagiri ist. Und natürlich Shinichi Tsutsumi, dem geilen Typen aus geilen Filmen und generell ein geiler Mensch sein, zuletzt gesehen in The Fable, dem zweiten, und My Blood and Bones in the Flowing Galaxy, aber die meisten kennen ihn wahrscheinlich aus Our Little Sister. Großartiger Typ. Ja, und dann halt noch so ein paar Leute dabei, egal. Der Film fängt aber dann sehr überraschend an. Und zwar ist das so ein bisschen fiktive Vergangenheit. Und zwar spielt der im Zweiten Weltkrieg, so gegen Ende schon. Und die Amerikaner drohen anscheinend, eine dritte Atombombe auf Japan zu ballern. Und die Japaner ziehen in die Welt mit einem Nazi-Super-U-Boot um eben diese Bedrohung zu stoppen und für ihr Vaterland zu kämpfen und das zu schützen und überhaupt alles extrem in die Schiene, die ich bei Godzilla Minus One so hasste. Und ich hatte sehr, sehr schlimme Bauchschmerzen, diesen Film zu sehen, die ersten 10 Minuten ungefähr. Bis dann irgendwann klar wurde, der Film ist, so wurde es, habe ich dahinter noch gefunden, wurde es beschrieben von Seiten des Higuchis. Der Film ist der Versuch, Gundam begreifbar zu machen für Männer über 50. Ne, das heißt, die haben quasi Gundam genommen und in so ein Setting gepackt, was alte Männer verstehen, und dieser ganze Nationalismus-Überbau, der da ist, der wird dann eben auch entsprechend hinterfragt und negativ konnotiert, und die richtig bösen Menschen sind dann vielleicht doch die Nationalisten. Und der nimmt dann eben diese ganz, ganz krasse Wendung, sehr ja, humanistisch am Ende und sehr gegen eben diese ganzen Ideen, die zu Anfang noch propagiert werden. Und plötzlich ist das ein sauguter Film, und ich weiß nicht, warum der relativ schlechte Bewertung hat. Ja, das CGI sieht nach heutigen Maßstäben echt nicht gut aus, funktioniert aber ausreichend, und ansonsten ist das ein ziemlich geiler U-Boot-Film mit so leichten Sci-Fi-Elementen und ja, wie gesagt, so ein bisschen diese alternative Vergangenheitsgedöns. Muss man auf jeden Fall nochmal schauen und nochmal irgendwie größer besprechen. Ich war hin und weg und hellauf begeistert von diesem Ding. Super Teil. Viel, viel besser als Godzilla Minus One. Und ja, schaut ihn, falls ihr irgendwie die Chance dazu habt. Anderen Film habe ich gesehen, Voice, der heißt aber eigentlich ganz anders, heißt eigentlich Ichigatsu no Koe ni Yodokobi o Kisamu. Also irgendwie, ne, ganz anders, lang, kompliziert. Von Yukiko Mishima, also sehr, sehr große Chance, dass der auch irgendwie auf der Nippon Connection also aufschlägt. Würde ich auch durchaus raten, den zu sehen, sehr beeindruckend, mit unter anderem Atsuko Maeda. Man kennt sie aus dem diversen Kiyoshi Kurosawa-Film, aber vor allem dem To the Ends of the Earth, und in Shin Godzilla war sie anscheinend auch, aber da hatte sie nur so ein Cameo. Dann haben wir aber auch noch Sho Aikawa, der für mich die beste Rolle hier spielt, aber da kommen wir gleich zu. Und Maki Carousel war mir soweit noch kein Begriff, aber hat hier, glaube ich, schauspielerisch die großartigste Leistung dargeboten. Und das ist ein Film, der besteht aus drei Geschichten, die thematisch lose zusammenhängen und alle irgendwie mit Verlust und so weiter zu kämpfen haben. Die erste Geschichte ist irgendwo in Hokkaido, wo eine Frau, die anscheinend mal ein Mann war, wie es hier in der Beschreibung steht, also eine Transfrau, lebt und Net Osechi kocht, also so das traditionelle Neujahrsessen, und dann kommt die Familie und sie haben irgendwie, sie verbringen Neujahr zusammen. Das Problem ist aber, dass es anscheinend noch eine zweite Tochter gab, die irgendwann eben verstarb, und dann geht's eben darum, wie diese Mutter, Schrägstrich Vater, wie auch immer man das jetzt hier lesen möchte, eben mit dem Verlust des Kindes umgeht, und das eben in der Einsamkeit in Hokkaido, während der Rest der Familie eben nur mal zu Besuch kommt. Und ja, ist furchtbar schrecklich und deprimierend, aber dann das große Finale dieser Episode, wenn dann eben diese Protagonistin alleine zu Hause ist und alles sehr plötzlich surreal wird und sie irgendwie versucht, mit diesem Leid umzugehen. Das haben alle Episoden zum Schluss so eine relativ lange Szene, wo dann eben alles sehr groß eskaliert und sehr dramatisch wird, und das fand ich hier wahnsinnig beeindruckend, diese Performance, die da dargeboten wurde. Also ganz, ganz großartig. Die zweite Geschichte ist so die seichteste und freundlichste und ja, das ist eben die mit Sho Aikawa, der irgendwo so einen Kuhhirten spielt und seine Tochter kommt nach Hause und ist schwanger und potenziell geschieden und ja, wie er dann eben damit umgeht, dass solche Dinge mit seiner Tochter geschehen. Ja, das ist so ein bisschen leichter, ein bisschen freundlicher, ein bisschen witziger. Ich meine, Aikawa spricht mit Kühen und so Kram. Ach ja, und hier Verlust ist natürlich seine Ehefrau, die nicht mehr da ist. Und ja, dass er jetzt eben quasi als alleinerziehender Vater damit klarkommen muss, dass seine schwangere Tochter plötzlich wieder auftaucht. Und es spielt ein bisschen damit, dass er ja eigentlich eher so der Action-Rabauken-Schauspieler ist und dann eben hier auch so ein bisschen auf Krawall aus ist. Die leichteste und freundlichste Episode. Und die dritte ist dann eben mit Atsuko Maeda in Osaka. Wurde dann auch im Love Hotel eines meiner Schüler gedreht. Ganz nett hier, die Protagonistin kommt eben wieder nach Osaka, weil ihr Ex-Freund verstorben ist und sie hat eben Probleme damit, ja, physisch Kontakt mit anderen Leuten zu haben und trifft dann plötzlich am Yodogawa, also hier direkt bei mir vor der Haustür, einen Typen, der so Freund ist und sie bucht ihn dann eben für eine Nacht im Love Hotel, um irgendwie mit ihrem Verlust klarzukommen. Und ja, ein ganz toller Film, kann ich nur empfehlen. Und schaut ihn euch an, thematisch viel mit Brücken und Fähren, die eben irgendwie Verbindung zu Menschen darstellen sollen, irgend sowas, keine Ahnung. Ich habe auch nicht hundertprozentig alles verstanden, was da irgendwie im Dialog war, aber ein ganz toller Film möchte ich gern jedem ans Herz legen. Ich hatte viel Freude. Die Regisseurin war auch wieder da, hat mich auch fast erkannt. Im ersten Moment fragte sie wieder, oh, wo kommst du denn her? Sage ich ihr, wo ich herkomme, und zwar nicht aus Deutschland, sondern wo ich hier wohne. Und dann guckt sie mich an und sagt, oh, du wieder? Ja, und war der Film gut? Sag ich, ja, und dann ging es leider auch schon weiter, also diesmal etwas weniger Plausch als beim letzten Mal, aber ja, wunderbar. Was ich noch gesehen habe, ist Golden Kamuy, also der große Goldsucher-Film in Hokkaido mit viel Aino-Repräsentation und so weiter. Und ich möchte da gar nicht groß auf den Dialog, auf die Geschichte eingehen. Geht halt um einen Typen, der nach Gold sucht, um Behandlung für seine erblindete Jugendliebe zu bezahlen. Und ist halt eine Manga-Verfilmung, ist eine riesig lange Manga-Reihe. Die ist, glaube ich, mittlerweile auch schon vorbei, was auch gut so ist. Und dementsprechend kann halt hier auch nur so der Anfang der Geschichte dargeboten werden. Und das ist auch das, was mich als einziges an diesem Film gestört hat. Also ich nehme es gleich vor, ich fand den total geil. Aber ja, da wo die Geschichte halt so richtig losgeht, ist dann der Film halt vorbei. Regie geführt hat Shigeaki Kubo. Den kennt man vielleicht von diversen High-and-Low-Filmen. Und ich habe die ja zum größten Teil noch nicht gesehen, aber was da schon mal klar ist, die sehen gut aus, da gibt's reichlich Action und das ist alles richtig dickes Zeug. Und das ist dieser hier auch. Na, wir haben einen relativ großen Cast, mal gucken, so vom Namen her kenne ich die meisten jetzt gar nicht mehr, aber die Hauptrolle ist natürlich gespielt von Kento Yamazaki, den man vor allem kennt aus Kingdom. Das heißt, falls das hier jetzt auch so eine Reihe wird mit vielen, vielen Filmen, dann sollten sie einfach machen, jeden Sommer einen neuen Kingdom, jeden Winter einen neuen Golden Kamuy, und Kento ist bis ans Lebensende beschäftigt. Hätte ich nichts gegen. Sollen wir machen. Wir haben noch Anna Yamada. Er spielt hier eine Ainu-Dame. Sie war auch die Hauptrolle in Yama Onna. Und das war ein sehr, sehr guter Film. Und hier hat sie auch gut gemacht. Kann man nichts meckern. Wir haben noch Gordon Mai da. Vor allem bekannt aus Tokyo Revengers. Und ich hatte irgendwie, ach so, genau, das ist der zweite Sohn von Sonny Chiba. Also sein anderer, der Bruder halt, der andere Sohn von Sonny Chiba. Ist ja hier der Makin Yu, der zuletzt als Zorro in One Piece war. Und das hier ist jetzt der Bruder. Hat nicht ganz so viel gemacht, aber ja, kann man ja mal reinschmeißen. Wir haben noch, wen haben wir noch? Wer ist denn? Ryohei Otani habe ich zumindest schon mal gesehen. War hier in dem Masked Award, der mal bei diesem Online-Japan-Filmfestival, was auch bald wieder losgeht. Wir haben noch Shuntaro Yanagi hier aus Kenshin The Final und Som 100. Wir haben einen Menschen namens Katsuya, bekannt aus Crow Zero 2, Blood of Wolves, Missing oder Gidi Haji, was ich aber noch nicht gesehen habe, muss ich doch mal gucken. Er war auch in Socki und Hentai Kamen 2 und Bad City, also viel geiles Zeug gemacht, der Mann. Wir haben noch, wen haben wir denn noch bekanntes? Hisako Okata, bekannt aus Guilty of Romance oder Gemini oder Plan 75 oder A Girl Missing. Und ja, Maki Sports kennt man vielleicht aus Outrage, I'm a Hero, Love and Peace, Forest of Love, Under the Open Sky, Woodshop. Also auch so ein Typ, der mal gesehen hat. Ja, und dieser ganze Film, also dieser Golden Kamui, ist eigentlich so das, wo Japan jetzt anscheinend nach einem sehr, sehr guten 2023 sagen möchte, ey Hollywood, wir können geilere Blockbuster als ihr. Und ja, das hat funktioniert, würde ich sagen. Also mir hat das hier besser gefallen als die meisten großen Hollywood-Blockbuster, besonders Comic-Verfilmungen der letzten Jahre, zumindest die ich gesehen habe. Ja, ist ein super Ding, sieht toll aus, hast einen guten Cast, macht Spaß, hast guten Humor, hast stimmungsvolle Abenteuermusik, passt alles, hast prima Action, Gewalt, irgendwem wird von einem Bären das Gesicht weggeklappt, also Scheiß und nee, es ist total super, kann ich nur empfehlen. Der kommt ja garantiert auch irgendwie im Westen raus und schaut ihn euch alle an. Also für mich hat der alles, was ein Blockbuster braucht und will und ich wurde super unterhalten. Also wir gerne mehr davon, gerne im Wechsel mit Kingdom einfach jedes Jahr ein Golden Kamui, ein Kingdom und dann sind wir noch ein paar Jahre beschäftigt, weil wir einfach so lange rein sind. So, ich habe noch drei. Machen wir mal noch diese drei Filmchen durch und dann Feierabend. Ich dachte, ich gucke mal wieder einen Klassiker. Und zwar High and Low von Akira Kurosawa. Ich komme immer durcheinander mit dem und wie heißt das? Stray Dog. Ich denke immer, dass High and Low Stray Dog ist und habe dann hier was ganz anderes erwartet. Das macht aber auch nichts. Ich glaube, die sind beide geil. Ich habe den Stray Dog immer noch nicht gesehen und ich hatte diesen hier auch noch nicht gesehen. Denn mein bizarres Verhältnis zu Kurosawa ist ja, dass ich wenige Filme gesehen habe, die aber alle mehrfach. Und ja, ich dachte, ich hole ein bisschen auf mit Klassikern und habe den reingeschmissen. Unter anderem mit Toshiro Mifune und Tatsuya Nakadai. Nicht Nakadai, sondern Nakadai. Und Haufen anderer fantastischer Schauspieler. Und es geht quasi um eine Kindesentführung und zwar wird eben dem Chef quasi von einer Schuhfirma, der hat sowieso schon einen Knatsch mit seinen anderen Management-Kollegen, die wollen alle irgendwie andere Dinge, die meisten wollen irgendwelche Billigschuhe produzieren und verkaufen und er will eben gute, robuste Qualität und ja, sieht da eben die Zukunft der Firma in qualitativ hochwertigen Produkten und nicht so Wegwerf-Scheiße, die Leute dreimal tragen und dann auseinanderfallen. Und das finde ich sehr befürwortenswert, aber er macht das so ein bisschen garstig, trickst da ein bisschen rum, nimmt Kredite auf, verpfändet sein Haus und alles, um eben die Mehrheit in der Firma zu kaufen, damit er das eben durchsetzen kann, wie er will. Und der große Zufall, da werden jetzt wieder Zufallsfans aufschreien, was für ein Blödsinn, wie kann denn das sein, das passt doch alles gar nicht, wird sein Kind entführt. Und das Dumme dabei ist, dass er dann sofort sagt, ja, bezahlen wir die das Lösegeld, das, den Rest kriegen wir schon irgendwie geregelt, auch wenn das potenziell sein Leben ruiniert, weil er eben gerade sein letztes Hemd irgendwie verpfändet hat und kein Geld hat, um das Lösegeld zu zahlen. Und das Ganze wird dann noch dramatischer, als rauskommt, dass die gar nicht sein Kind entführt haben, sondern das des Chauffeurs und er sich jetzt irgendwie ein bisschen blöd dabei fühlt, weil er einerseits sagt, ja, pff, die haben halt das falsche Kind entführt, der kann das nicht bezahlen, sonst halt zurückgeben. Warum soll ich mich jetzt darum kümmern? Und jetzt plötzlich eben seine Firma wieder Priorität ist, während dann eben aber seine Frau und alle sagen so, Entschuldigung, du könntest das Kind retten, du hast die moralische Pflicht dazu. Ist ja auch so ein bisschen nicht deine Schuld, aber es sollte ja eigentlich dein Kind treffen und war dann Zufall, dass das Kind jetzt gerade die Klamotten von deinem anhatte und entführt wurde und was soll denn der Scheiß, rette das Kind, denn das ist gut und moralisch richtig. Und darum dachte ich, wird's dann den Film übergehen, eben um dieses Dilemma. Und ganz spannend ist, dass sich das in der Mitte schon erledigt und der Film nochmal ganz woanders hingeht und wir dann plötzlich auch ganz viel Zeit mit unserem Bösewicht verbringen, gespielt von Tsutomu Yamazaki, dem grandiosen Trucker aus Tampopo. Und ja, ist ein fantastischer, fantastischer Film, hatte ich nicht anders erwartet. Wer ihn noch nicht kennt, unbedingt gucken. Ein ganz großartiges Kino und viel besser wird's nicht. Beim nächsten, den ich ja, wird's auch nicht viel besser, aber trotzdem lustig und unterhaltsam. Und zwar Mad Cats von Reki Tsuno, ein Debütfilm, der über Third Window Films veröffentlicht wurde, in Deutschland schon ein bisschen länger verfügbar war. Und dieser Herr Tsuno, der ist, glaube ich, eigentlich Werbefilmer, und dachte sich jetzt erstmal, ah, ich habe jetzt irgendwie Bock, einen Film zu machen, mach mit Minimalbudget so ein bisschen Unfug, so eine Action-Komödie mit skurrilem Setting. Und ja, da werde ich noch mit Basti drüber reden, aber ich will es zumindest schon mal erwähnt haben. Ist ein großer Spaß, also viel, der Film hat irgendwie relativ viele schlechte Wertungen auch bekommen und ich verstehe nicht genau warum, weil es eben ein sehr witziger, spaßiger Low-Budget-Film ist über einen Typen, der von mutierten Superkatzen, also gespielt von normalen Frauen, verfolgt wird und hat viele tolle Ideen, relativ hübsche Action, den ganzen Film rettet eine junge Frau namens Ayane, die total super ist, die auch neulich in einem Musikvideo zusammen mit Saori Isawa, also der coolen von den beiden Baby Assassins war. Und ja, es ist ein Riesenspaß. Da werde ich mit Basti nochmal größer drüber podcasten, haben wir schon abgemacht. Kann ich nur empfehlen, also schaut ihn euch an. Lasst euch von dem Gelaber nicht abschrecken, hat ein paar Schwächen, wie eben Low-Budget-Action-Filme haben, aber wer aber Bock auf Spaß hat, angucken. So, und wer Bock auf Spaß hat, sollte auch Caterpillar gucken von Koji Wakamatsu. Kam ich neulich drauf, dass ich da endlich mal gucken muss, als mir eine meiner Schülerinnen so einfach mal beiläufig sagte, dass ihr kleiner Bruder Kameramann da war. Und ich dachte, was? Was ist hier los? Habe ich mir also mal Caterpillar angeguckt. Und ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Man kriegte quasi die Titeleinblendung, ja, in Form eines Bildes von einem Herrn, der von seinen Kollegen zu Hause abgeliefert wurde. Er ist taub und hat keine Gliedmaßen mehr. Also er ist wortwörtlich eine Raupe. Ne? Also ein Kopf und ein Torso und der Rest ist weg und er kann nicht mehr hören, nicht mehr sprechen. Man weiß nicht genau, wie bei Sinnen er überhaupt ist, aber er ist der Kriegsgott. Ne? Er ist zurückgekehrt aus dem Krieg und lebt noch und hat für sein Vaterland gekämpft und überhaupt ein gottgleicher Held, den man verehren muss und seine Frau sollte doch geehrt sein, sich nun um ihn kümmern zu dürfen. Und das ist alles so schlimm, wie es klingt. Das ist auch teilweise ziemlich witzig, weil der Film eben, du hast halt diese komplett absurde Situation, wo du halt auch als Zuschauer schon weißt, dass dieser ganze Krieg eh für die Katze ist und gelaufen ist und hier aber noch vor sich hingeht. Und du hast im Radio immer diese Propaganda, die sagt, hier, kämpf fürs Vaterland, lalalala. Du hast die ganzen Leute im Dorf, die da stehen und schreien, Banzai, Banzai und Helden, Helden und bla. Und du siehst aber, wie dann die Leute doch an der Situation verzweifeln und sich fragen, so, was soll dieser Scheiß eigentlich? Was haben wir davon außer Leid? Dieser ganze Krieg bringt uns überhaupt nichts. Warum machen wir das eigentlich alles? Und dann eben so knapp 90 Minuten von diesem Leid mit Propagandakram und überhaupt. Und das ist alles ganz schrecklich. Und das ist halt so ein richtiger Antikriegsfilm, nicht wie gewisse andere Filme mit Nuklearechsen, die eigentlich Krieg propagieren, solange du eben den Krieg gewinnst. Hier gibt's keine Gewinner, hier ist alles für den Arsch und alles schrecklich. Und alles, was dieser Typ noch kann, ist schlafen, essen und ficken. Und besonders auf Letzteres besteht er ganz unbedingt. Und ist alles vor allem schauspielerisch großartig, besonders hier Shinobu Terajima, die weibliche Hauptrolle hier spielt, das ist ganz fantastisch. Ganz großartiger Film. Wakamatsu ist ja sowieso komplett wahnsinnig, basiert auf einer Kurzgeschichte von Edogawa Rampo, die wohl auch zeitweise verboten war. War wahrscheinlich nicht patriotisch und nationalistisch genug. ein großartiges Ding, also kann ich nur empfehlen. Sehr bedrückend, sieht alles ein bisschen sehr nach Fernsehfilm aus, aber Wakamatsu hatte ja auch eigentlich nie wirklich Geld, um Filme zu drehen. Aber ganz kaputter, deprimierender Scheiß, den ich nur empfehlen kann. Also, wunderbar. Ich muss auch mehr Wakamatsu gucken. Wakamatsu ist super. Da kommt ja auch bald der zweite Film basierend auf seinem Leben raus. Der erste war ja schon eigentlich ziemlich cool. Und muss ich mal den zweiten dann auch noch gucken. Ich weiß gar nicht, wann der kommt. Vielleicht ist er auch schon gestartet oder startet demnächst. Muss ich mal schauen. Aber ja, so viel für heute. Mehr gibt's nicht zu reden. Mein Hals ist schon ganz trocken. Ich muss was trinken. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Michael, Michael, wann kommt ein neuer Aal?
Jetzt, mein Kind. Wurde ich tatsächlich neulich erst gefragt. Gut, müssen wir wohl endlich mal wieder aalen. Ich nehme mal kurz hier mein Mikrofon. So. Geht das so? Ich hoffe, das geht so. Jedenfalls. Herzlich willkommen. Wir haben schon irgendwie Ende Februar und ich habe noch nicht geaalt dieses Jahr. Das tut mir sehr leid. Der Japanuary kam halt dazwischen. Moment. Mikrofonstress. Motorradstress. Jedenfalls, ja, der böse Japanuary kam dazwischen und hat von allem abgelenkt, was nicht Film ist. Und deswegen werde ich dann heute mal ein wenig plaudern über Dinge, die ich erlebt habe und die ich nicht erlebt habe und die man vielleicht erwähnen könnte, außer ja, die Dinge, die ich nicht erlebt habe, sollte ich vielleicht nicht erwähnen, oder? Egal, ach, ich rede hier nur Quatsch. Gut, ja, aber fangen wir einfach mal an beim Neujahr. Ich weiß gar nicht, ob ich schon irgendwo über Neujahr geredet habe. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich überhaupt aufgehört habe, über welche Filme ich geredet habe und über welche ich noch nicht geredet habe. Ich hoffe, ich habe nichts Essentielles verpasst. Ich weiß aber, dass ich auf jeden Fall schon mal irgendwo ein bisschen über die Neujahrs-Fernsehsendungen geredet habe, zum Beispiel Kohaku. Ihr wisst schon, diese Musikshow, quasi der japanische Eurovision Song Contest, wo es immer hier zwei Teams gibt, ich glaube Männer und Frauen, und wo sonst immer die Johnnies dominiert haben, aber weil jetzt endlich mal öffentlich anerkannt wurde, dass Johnny ein perverser Kinderanfasser war, ja, sind die im Moment so ein bisschen unpopulär und nicht im Fernsehen, also insofern hat sich das ein bisschen geändert. Und ja, dann Neujahrsmorgen gab es lecker Suppe. Es gibt ja hier Osoni. Das ist in diesem Fall, letztes Jahr hatte ich das gegessen nach Kagawa-Art. Und da hast du weiße Miso-Suppe, ein bisschen Gemüse, vielleicht ein bisschen Huhn und ein Mochi, also so ein Reiskuchen da drin. Und in dem Mochi ist dann aber auch rote Bohnenpaste, was so ein bisschen eklig klingt, aber eigentlich ganz gut schmeckt. Und dieses Jahr gab's die Variante aus Kumamoto, also in Kyushu. Und das ist eine klare Suppe, gekocht aus getrockneten Tintenfisch mit auch Gemüse und Hühnchen und das einem normalen Mochi drin. Das war eigentlich ganz lecker. Da war ich beim Iwashimizu Hachimango, heißt er, glaube ich. So ein lustiger Schrein, ein bisschen nördlich von Osaka, also in der Präfektur Kyoto. Dort dann wiederum relativ südlich gesehen. Da geht man halt, also zum Schrein geht man zum Neujahr, um eben fürs Glück zu klatschen und beten. Und das Problem ist, dass da, man sagt mir, der sei nicht so beliebt, aber für Neujahr ist der wahnsinnig beliebt. Da waren Unmengen Menschen. Die haben auch so geile Pfeile da vorm Tor, das ist ganz cool. Ich glaube, darüber hatte ich doch schon mal irgendwo geredet, ne? Egal, war ganz geil. Ich glaube, ja doch, ich habe doch das Foto von dem Ding schon benutzt. Ich rede hier Zeug, was ihr schon kennt. Egal, war ganz geil, die Tour. Hab dann noch irgendwo in Uji gesehen, Matcha Takoyaki, auch ganz geil. Was war denn das für eine Frage? Ach so, ich hab ja hier, siehste. Ich habe doch erst Anfang Januar über Zeug geredet. Das wisst ihr doch alles schon. Machen wir doch hier mal weg. Was ein Quatsch.